Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Kannst du mir sagen, ob es schlimmer geworden ist?
Nun, wie die meisten von euch wissen, verliere ich langsam die Fähigkeit, mir Sachen zu merken. Und ich wäre definitiv nicht hier, gäbe es nicht diesen Mann neben mir.
Ich will in Erinnerung bleiben als der Mensch, der ich war. Und nicht als der, zu dem ich werde.
Und diese Fragen werden gestellt, diese Wünsche werden geäußert in dem Film Supernova, über den wir reden wollen. Eine sehr anrührende Geschichte über zwei Männer, die schon lange zusammenleben, die Abschied nehmen müssen. Wir haben es gehört, einer der beiden hat Demenz und der merkt, dass sein Gedächtnis nachlässt. Und der stellt diese große, sehr berechtigte Frage, darf man eigentlich trauern um einen Menschen, der noch da ist? Eine der vielen sehr wichtigen Fragen in diesem Film. Und wir haben auch weitere schöne Filmempfehlungen für Sie. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Wir wollen reden über den Film Supernova, sicherlich einer der schönsten Filme jetzt in diesem ausklingenden Jahr. Der gibt den wunderbaren Schauspielern Stanley Tucci und Colin Firth die Gelegenheit, richtig zu zeigen, was die beiden können. Die beiden sind seit 20 Jahren ein Paar und werden von einer schlimmen Diagnose getroffen, die ihr gesamtes Leben verändert. Supernova, wir haben am Anfang dieser Sendung ja einen Ausschnitt gehört, wo beschrieben wird, was da oben im All passiert. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Katja Nicodemus.
Hallo Knut.
Katja, erklär uns doch bitte erstmal diesen Titel. Also was genau explodiert da? Was ist die Bedeutung, die astronomische Bedeutung auch dieses Titels?
Na, es geht wirklich auch erstmal um dieses astronomische Phänomen der Supernova, also die Explosion eines Sterns, der übrigens von Wasserstoff in Helium sein Potenzial umgewandelt hat und dann eben explodiert. Das kann man sehen mit einem Teleskop und eine der Figuren ist eben auch ein Hobbyastronom mit Teleskop. Aber was hier tatsächlich oder ja bedeutungsvoller explodiert, ist eben ein Leben, kann man sagen, oder ein in Liebe gelebtes Leben, weil Stanley Tucci und Colin Firth, du hast ja schon gesagt, spielen eben Tasca und Sam, ein Paar, das ja sehr lange zusammenlebt und Tasca eben Schriftsteller, Sam Pianist. Und der Film setzt ein auf eine Reise. Wir begegnen den beiden in ihrem Wohnmobil. Sie fahren durch die fantastische Landschaft Nordenglands, um Freunde zu besuchen. Und ja, sehr schnell wird eben klar, Tasca leidet an Demenz. Es könnte eben die letzte Reise sein. Und dieser Film Supernova ist recht konventionell gemacht. Das vergisst man aber sehr schnell, weil wir reisen eben mit diesem Paar, mit seinen Ritualen und Wiederholungen, aber auch mit seinen offen ausgetragenen Spannungen, den recycelten Witzen, mit kleinen Kabeleien. Es gibt auch ein hohes Niveau an sarkastischem Humor, muss man sagen. Und über allem schwebt natürlich die Frage, was macht der eine, wenn der andere verloren geht? Oder was macht der verloren geht, als Person mit den Erinnerungen verschwindet, mit der Liebe des anderen? Also es ist eben ein Film über eine Liebesprobe, kann man sagen, aber auch über eine Liebeszumutung.
Es ist ein schmerzlicher Abschied. Also diese Reise ist ein Abschied neben auch an diesen verschiedenen Stationen. Harry McQueen hat den inszeniert. Er ist übrigens selbst auch Schauspieler und hat, glaube ich, ein gutes Gespür für schauspielerische Leistung. Also er verlässt sich ja auch sehr auf diese beiden großartigen Darsteller, die ja alle Nuancen einer so langen Partnerschaft ganz wunderbar durchspielen.
Ja, die beiden, finde ich, legen ihre Figuren auch sehr minimalistisch an. Mhm. Also sie finden wirklich kleine Blicke, kleine Gesten, auch eine wirklich eigentlich gar nicht gespielte körperliche Vertrautheit. Man glaubt ihnen ihre Liebe und man spürt auch die Jahre, die sie miteinander verbracht haben. Und ich fand es auch interessant, dass die beiden ja ursprünglich umgekehrt besetzt waren. Das war in der englischen Presse zu lesen. Und vor Beginn der Dreharbeiten sind sie eben auf den Regisseur Harry McQueen zugegangen und haben ihn gebeten, die Rollen zu tauschen. Nach monatelangen Vorbereitungen, ich glaube, er ist fast in Ohnmacht gefallen. Aber er hat es dann gemacht. Und wenn man den Film jetzt sieht, denkt man, ich denke, es ging dir genauso. Es kann nur so sein. Und gerade Colin Firth ist so zart und berührend in der Rolle von Sam, der ja seinen Liebsten da entschwinden sieht. Und ich finde, er entwickelt nochmal eine ganz andere Brüchigkeit in seiner Stimme, in seiner Verletzlichkeit. Und Stanley Tucci hingegen spielt ja viel entschlossener. Er ist letztlich der, der schon von sich selbst Abschied genommen hat.
Genau, und es ist so anrührend zu sehen, wie ihm diese Figur von Sam, gespielt von Colin Firth, das nicht zulassen will. Also jeder Blick, jede Geste drückt ja Angst aus vor diesem Unvermeidlichen, aber auch die große Sorge. Er ist bereit, etwas zu opfern für diesen Mann, den er so sehr liebt. Das hat mich dann schon auch wirklich sehr gepackt in diesem Film, der von Demenz erzählt. Das ist ein Thema übrigens, das wir in den letzten Jahren ja sehr viel in Filmen gesehen haben. Was meinst du, was reizt Regisseurinnen und Regisseure gerade an dieser Form der Auslöschung von Persönlichkeit? Das ist es ja leider, das sehen wir auch in diesem Film.
Ich meine, es ist natürlich auch erstmal das große Kinothema alternder Gesellschaften, muss man sagen. Ich meine, Helen Mirren und Donald Sutherland haben eine ähnliche Abschiedsreise gespielt in das Leuchten der Erinnerung. Julianne Moore spielte in Still Alice ist eine Alzheimer-Kranke und in dem Film The Father, der hatte ja nun auch die Innenperspektive eines Demenzkranken gespielt, da hatte Anthony Hopkins den Oscar für gewonnen, für seine Mischung ja aus Fragilität und Starrsinn, ja. Und jetzt hier in Supernova mit, von Harry McQueen geht's ja eher darum, wie diese Krankheit eben die Dynamik eines Paares erfasst. Und der Tod, das Sterben ist natürlich seit jeher Kinothema. Aber Demenz ist da eben nochmal ein besonderes Phänomen, weil die Grenzen ja zwischen dem Leben und Tod verwischen oder sich auflösen. Der oder die Demenzkranke wird ja lebendig betrauert und er oder sie sieht sich auch selbst beim Sterben zu, zumindest eine Zeit lang. Und genau das verweigert eben Stanley Tuccis Figur. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich musste auch an Michael Haneckes Film Amour denken mit Emmanuel River und Jean-Louis Trintignant. Das war ja auch so ein Liebesfilm. Ein Paar wird mit über 80 mit dieser schrecklichen Gewissheit konfrontiert. Und darüber wird aber vor allem von einer Liebe und auch einer Verbundenheit erzählt. Und ich finde eben auch Supernova ist ein Liebesfilm, weil es in der Liebe ja auch darum geht, ja, den Geliebten oder die Geliebte den Weg gehen zu lassen.
Genau, also ich finde auch, dass dieser Film dann mündet in diese schwere Erkenntnis, dass es manchmal ja wirklich die letzte große Liebestat ist, die man dem anderen noch geben kann, nämlich, dass man ihn gehen lässt, dass man ihn ziehen lässt. Supernova, also ein Film mit zwei überragenden Schauspielern, manche reden jetzt auch schon so von Oscar-Kandidaten, ich finde, da müssen wirklich beide den bekommen, in diesem Fall also Stanley Tucci und Colin Firth, ein Film von Harry McQueen, für uns gesehen von Katja Nikodemus. Vielen Dank dir.
Gerne.
Papa, das ist nicht Hitler, sondern Chaplin. In einem Kabarett.
Oh, verzeih meine Unwissenheit.
Vater, ich bin Schauspieler.
Das war ein Ausschnitt aus Resistance, Widerstand. Ein Film über Marcel Marceau, der wohl berühmteste Pantomime der Welt. Über den wahrscheinlich viele Leute vieles wissen, weil er eben so ein großartiger, einer ganzen Welt gefeierter Künstler war. Was allerdings seine Vergangenheit betrifft, was seine mutige Tat betraf, in der Zeit der faschistischen Besetzung von Frankreich, das erzählt dieser Film. Und ich grüße erstmal herzlich Anna Wollner, die den Film ja auch gesehen hat. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Und in der Hauptrolle ist da Jesse Eisenberg zu sehen, also den kennen wir bestens aus The Social Network, der spielt Marcel Marceau. Und Anna, bevor wir über die Machart des Films reden, erstmal die Frage auch an dich, wahrscheinlich kanntest du auch diesen großen Künstler, aber dieser Aspekt seines Lebens, dieses Kapitel ist wahrscheinlich für uns alle doch ziemlich neu, zumindest in dieser Deutlichkeit und Ausführlichkeit.
Das auf jeden Fall, ich hatte tatsächlich überhaupt keine Ahnung davon, auch wenn die Geschichte nur inspiriert ist von wahren Begebenheiten, also nicht wirklich darauf basiert, denn es gibt einen zweiten Handlungsstrang, der doch etwas an den Haaren herbeigezogen ist. Aber erstmal lernen wir diesen 15-, 16-jährigen Marcel Marceau kennen, wie er gegen den Widerstand seines Vaters, eines Metzgermeisters in Straßburg, versucht, sich auf den Kabarettbühnen dieser Stadt zu behaupten, der große Wunsch, Pantomime zu werden, Schauspieler. Und dann aber erstmal in eine etwas andere Richtung geht, nämlich von seinem Bruder und seinem Cousin so ein bisschen unfreiwillig dazu getrieben wird, doch in den Widerstand zu gehen, dann in Südfrankreich und hunderte jüdischer Kinder zu retten.
Später dann beteiligt er sich selbst an diesen Schmuggelaktionen, bringt diese Kinder außer Landes und das war in der Tat so übrigens. Dafür ist er auch später hochgeehrt worden in Frankreich. Das sind alles erstmal Fakten, die da erzählt werden und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es hat mich auch sehr berührt, weil es natürlich nochmal ein ganz anderes Licht auf diesen überragenden Künstler wirft, der übrigens auch hier in Babelsberg gearbeitet hat. Es gibt einige DEFA-Kurzfilme mit ihm, das sind nur mal ganz am Rande. Er wurde auch sehr verehrt zum Beispiel von Bertolt Brecht, also um das auch mal an dieser Stelle mitzuerwähnen. Jetzt aber, Anne, du hast es ja schon angedeutet, es ist nur zum Teil eine auf Fakten basierende Geschichte. Und das hat mich auch irritiert, weil ich dachte, diese Geschichte ist so stark, die ist so wichtig und die könnte auch so klar erzählt werden. Warum braucht man all die Erfindungen, die du ja schon angedeutet hast?
Ja, es gibt als dramaturgischen Gegenpol Klaus Barbie, der auftaucht, bekannt als Schlechter von Lyon. Ein SS-Hauptsturmführer, gespielt von Matthias Schweighöfer, der wirklich Gräueltaten zu verantworten hat. Und Matthias Schweighöfer spielt das. Der übertreibt maßlos. Der ist natürlich abgrundtief böse, legt das aber als fiese Karikatur an. So ein bisschen, als hätte er Christoph Waltz in den Glorious Bastards zu viel zugeguckt, hätte zwischendurch nach einem James-Bond-Film geguckt und sich da wieder von Christoph Waltz als Blofeld inspirieren lassen. Das ist wirklich fast schon so ein comichafter Oberschurken-Nazi, der hier auftaucht und der versucht, Marcel Marceau wirklich das Leben zur Hölle zu machen. Und diesen Strang. Also es gibt nichts Begründetes, warum die sich getroffen haben sollen. Und dadurch bekommt der Film für mich so eine vollkommen neue Ebene, weil er sich dann manchmal so ein bisschen auch in diesen Verfolgungsjagd-Action-Szenen labt. Es gibt natürlich auch direkte Aufeinandertreffen der beiden, unter anderem in einem Zug, wo natürlich das Menschliche von Marcel Marceau rausgearbeitet wird und dieses abgrundtief Böse von Schweighöfer. Aber das ist dann auch bei mir der Moment gewesen, wo der Film einfach total gekippt ist.
Also der Regisseur stammt aus Venezuela, Jonathan Jakubowicz. Und ich hatte immer so das Gefühl, er vertraut, warum auch immer, dieser starken Geschichte nicht und auch nicht seinen großartigen Darstellern, also vor allem Jesse Eisenberg nicht. Deshalb reichert er alles so an mit süßlicher Musik, mit reißerischen Episoden, das hast du ihm auch schon gesagt, mit Erfindungen, die, und das finde ich dann sogar fatal bei so einem Film, auch mein Vertrauen in die Geschichte etwas erschüttern, weil man ja schon als Zuschauer merkt, das kann so irgendwie jetzt nicht gewesen sein, wie das da überinszeniert wird. Und das ist schade, weil diese Geschichte ist stark genug.
Ja, also diese Überinszenierung, es ist dann auch noch alles schön in Sepiafarben getaucht. Mhm. Also es ist wirklich diese Weltkriegsstimmung, die hier über allem schwebt, die aufdringliche Musik, die das alles so zusammenhält, vollgekleistert. Und es ist tatsächlich teilweise einfach kitschig bis zum Abwinken. Und der Regisseur konnte sich nicht entscheiden, will er einfach dieses Biopic erzählen, also diese wirkliche Lebensgeschichte, oder macht er ein Kriegsdrama draus und versucht das dann beides zu vermischen. Und das ist tatsächlich der Moment, wo der Film für mich zu so einer vertanen Chance in Hochglanzoptik wird.
Resistance, Widerstand, für uns gesehen von Anna Wollner, ein Film über die ungeheuer mutigen Taten des großen Künstlers Marcel Marceau, die uns sehr bewegen würden, auch ohne all diese Hollywood-Kinozutaten, für die sich der Regisseur Jonathan Jakubowicz entschieden hat. Ich danke dir, Anna.
Sehr gerne.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit dem Film Dear Future Children. Reisen wir um die ganze Welt, lernen drei faszinierende Frauen kennen, sehr mutige Frauen, die uns da präsentiert werden, die auf ganz unterschiedlichen Feldern kämpfen, auch für die Zukunft ihrer Länder, auch ihrer eigenen Geschichte natürlich. Es sind drei Frauen, die man sehr gut kennenlernt in diesem faszinierenden Film auch. Ich freue mich sehr, dass der Regisseur bei uns ist, der Dear Future Children gemacht hat. Franz Böhm, erstmal dein Debüt. Hallo, hallo, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
Franz, bevor wir über diese Reise reden, Uganda, Chile und Hongkong. Lass uns kurz mal sagen, wie du überhaupt diesen Film gemacht hast, weil du bist jetzt noch sehr jung und du warst noch jünger, als du den Film gemacht hast. Anfang 20, stimmt das?
Das ist richtig, ja. Wir haben ein sehr junges Team um dieses Konzept gefunden, jungen Aktivisten weltweit eine klarere Stimme zu geben, wollten unbedingt mehr lernen über jungen globalen Aktivismus und die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und ich glaube, um diese Idee haben wir uns sehr schnell gefunden. Das hat auch dazu geführt, dass wir viele Herausforderungen überwinden konnten.
Also es sieht wirklich nicht so aus wie so ein Produkt von Leuten, die nie eine Filmschule von innen gesehen haben. So ist es ja bei dir auch. Ist es dein Bewerbungsfilm? Du willst das schon noch mal machen dann?
Ja, genau. Also so gesehen war es jetzt mein Bewerbungsfilm für eine Filmschule in London. Und viele andere waren natürlich schon fertig mit der Schule. Und ich glaube, da haben wir schon ein sehr erfahrenes Team um dieses Projekt sammeln können.
Was dir auch helfen konnte natürlich bei dieser großen Reise, was eine riesen Herausforderung, also auch in diese Länder zu fahren. Die sind auch nicht ungefährlich, diese Dreharbeiten, gerade zum Beispiel bei diesen Straßenschlachten mit ungeheurer Brutalität der Polizei in Chile oder Hongkong eben auch, wo es ja auch lebensbedrohlich war. Wie war das denn auch für dich, dahin zu gehen und dabei zu sein?
Mit Sicherheit waren die Dreharbeiten an der Frontline, gerade in Hongkong und Chile, die schwierigste Herausforderung bei diesem Projekt. Wir waren umfassend darauf vorbereitet durch Sicherheitstrainings, Briefings, auch Gespräche mit anderen Leuten vor Ort. Und trotzdem natürlich auch vor allem psychisch hat das einen großen Effekt, wenn Leute vor uns sterben, Leute vor uns so stark zusammengeschlagen werden, dass sie nicht mehr aufrecht gehen können. Durch extrem hohe Konzentration war es uns möglich, dort trotzdem zu drehen und die Protagonistin bei ihrer Arbeit auch an der Frontline zu begleiten. Aber dennoch, ja, das war mit Sicherheit einer der eher risikobehafteten Momente während des Projekts.
Franz, wie hast du überhaupt diese drei Frauen ausgewählt? Wir werden die auch noch vorstellen und sagen, was die ganz konkret machen, aber es sind ja ganz unterschiedliche Themen, für die die kämpfen und auch natürlich auch ganz unterschiedliche politische Situationen. Also wie kamen die drei zusammen?
Ja, wir haben am ersten Zug erstmal mit 11 Protestbewegungen weltweit sehr eng gesprochen, mit Leuten underground gesprochen, sehr viel recherchiert. Und am ersten Zug dann drei Protestbewegungen ausgewählt, die unterschiedlich voneinander sind und demokratische Mehrheit auch hinter ihren Kernforderungen haben, auch einen unterschiedlichen, ich sage mal, Protestentwicklungsstand in der eigenen Bevölkerung haben. Uganda beispielsweise, das hier dazu mit die erste, die eine Klimabewegung aus dem Boden stampft. Hongkong ist schon sehr erfahren, was Proteste angeht. Und dann haben wir versucht, in jeder Bewegung die Person zu finden, die am repräsentativsten ist. Und eben nicht jetzt die bekannteste Stimme oder die extremste Stimme. Und für die haben wir uns dann entschieden.
Und die erzählen dann auch, also es gibt keinen Kommentartext von dir oder so, sondern wir sind immer ganz nah dran, erleben, was die Frauen auch erleben. Und sie selbst schildern dann auch, was sie tun, was sie denken, was sie auch fordern, was sie sich auch hoffen. Also sie sind die Erzählerinnen ihrer eigenen Geschichte. Das ist auch so ein Konzept, ne?
Das ist genau richtig. Wir wollten ganz nah bei den Protagonistinnen dabei sein. Und wir wollten auch sicher gehen, dass eben dieser Film den Stimmen der Protagonistinnen eine Plattform gibt. Und niemand anderes über sie spricht, sondern wir eben mit ihnen sprechen. Sicherlich war das Vertrauensverhältnis und der Aufbau dieser Beziehung zu den Protagonistinnen die auch zentrale Verantwortung auch für mich als Regisseur.
Und wie hat das geklappt von vornherein? Also gerade Hongkong, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel mal, weil das ist auch extrem gefährlich. Das wissen wir auch, dass im Prinzip diese Bewegung gar niedergeschlagen wurde. Wie war das für dich, da hinzukommen und zu sagen, ich drehe jetzt hier?
Na, zuerst mal, sicherlich war da ein Schutzwall an viel Missvertrauen gegenüber nordamerikanischen, auch europäischen Filmteams. Da wurden sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht, sehr viel Leute Leute, die da Montag früh hingegangen sind, Dienstagabend ihre Deadline hatten und dann schnell eine geile Story gebraucht haben, was dann häufig dazu geführt hat, dass eben Regeln missachtet wurden. Dementsprechend mussten wir da erstmal arbeiten, erstmal ein bisschen aufräumen, aber sicherlich hat da auch das gleiche Alter geholfen und dann noch zwei Elemente, nämlich einmal Zeit und Ehrlichkeit. Wir hatten genug Zeit, um die Protagonistinnen und die Leute vor Ort wirklich kennenzulernen und haben immer ganz ehrlich kommuniziert, was wir hier für ein Projekt machen wollen, wo das hin soll, was unsere Ziele sind, was wir suchen. Das hat sicherlich geholfen dabei, ein sehr enges Verhältnis zu den Protagonistinnen aufzubauen, damit sie sich auch wohlfühlen während dem Projekt.
Und was ich finde, was alle drei verbindet, bei all der Unterschiedlichkeit, die ja ganz klar sind in diesem Film, das ist so eine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Das sind keine Heldinnenporträts, sondern die reden ja alle von ihrer Angst auch. Die reden alle davon, dass sie natürlich hoffen, nicht erkannt zu werden, nicht verhaftet zu werden. Das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich, dass sie das zulassen und dass du es auch in diesem Film ganz deutlich zeigst.
Absolut, das ist ganz richtig. Und für uns als Projekt war es klar, dass wir jeden Aspekt des Aktivismus zeigen. Dazu gehört natürlich die Arbeit an der Frontline, die wir gerade besprochen haben, aber dazu gehören eben auch die Gespräche mit den Eltern eines Verstorbenen. Dazu gehörten die Gespräche mit einer Fotografin, die angeschossen wurde. Dazu gehört auch Reden vorzubereiten, wie in Hildas Fall. Da wollen wir eben wirklich alle Aspekte mit einbeziehen.
Also Hilda, das ist die junge Frau aus Uganda, wo man auch merkt, das ist so ungewohnt für sie, dann auch auf internationaler Konferenz da zu sprechen. Diese emotionale Beteiligung, obwohl du dich ja doch rausnimmst, ist immer spürbar, finde ich, bei dem Film.
Mit Sicherheit. Ich meine, erstmal, wenn wir mit den Protagonistinnen gedreht haben, gerade auch an der Frontline oder auch an anderen komplexen Situationen, war unser Team so fokussiert und konzentriert darauf, auch keine Fehler zu machen, dass wir nicht so viel Zeit hatten, emotional mitzufühlen. Aber natürlich auch die Arbeit dann am Bildschnitt, am Rohschnitt, das war schon davon geprägt, dass wir natürlich sehr genau wussten, was da passiert ist.
Die junge Frau in Chile, Ryan, hat das große Glück, dass ihr Vater ja auch ein Aktivist ist und sie unterstützt. Also da ist es auch für mich so eine Art Familienporträt zu sehen, wie wichtig so eine Bindung ist und auch so eine Stärke, die von der Familie kommt. In Hongkong hat man eher das Gefühl von einer großen Einsamkeit und auch dieser großen Angst. Und über Uganda haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was hat dich denn insgesamt auch beim Arbeiten an diesem Film am meisten fasziniert? Du hast ja diese drei Frauen ausgewählt, du erzählst ihre Geschichten sehr genau, ihre unterschiedlichen Themen. Chile ist es ja zum Beispiel eher auch ein sozialer Kampf, natürlich für soziale Grundrechte, muss man inzwischen sagen. Uganda, Umwelt vor allem, und Hongkong, klar, ein politischer Kampf gegen den Einfluss von China. Aber was war für dich dann auch der Punkt am Ende des Films, wo du gesagt hast, man gewinnt ja selber was, wenn man so einen Film macht?
Ich glaube, was schon sehr beeindruckend war, war zu sehen, wie diese drei so inspirierenden Protagonistinnen gemeinsam für eine bessere Zukunft eben gekämpft haben und als Hauptmotivation eben immer ihre Future Children, ihre zukünftigen Kinder, die zukünftigen Generationen genannt haben. Sie haben jeden politischen Weg versucht zu gehen, um ihre Forderungen zu erreichen, wurden auf diesem Systemweg immer blockiert. Und der Protest auf der Straße ist sozusagen der letzte erdenkliche Weg, fast schon ein verzweifelter Weg, um ihre Stimmen hörbar zu machen. Und ich finde es wirklich beeindruckend zu sehen, wie da verschiedene Strategien ausprobiert werden, um das möglichst effektiv zu machen. Und natürlich auch mit einer extrem hohen Ausdauer, extrem hohen Leidenschaft gearbeitet wird.
Damit hättest du auch diesen schönen Titel des Films noch erklärt zum Schluss, nämlich Dear Future Children. Also der Film wendet sich nicht nur an uns, er wendet sich an die zukünftigen Kinder, für die diese Frauen ja kämpfen, auf den Straßen für sehr unterschiedliche Ziele, aber immer eben für eine bessere Zukunft. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Schön, dass wir reden konnten. Hoffe sehr, dass der Bewerbungsfilm dann auch zum Studium führt. Weißt du es jetzt schon?
Ja, oder? Ich habe zum Glück die Zusage schon bekommen.
Na, dann ganz herzlichen Glückwunsch. Also eine bessere Eintrittskarte zur Filmuni konnte es ja auch nicht geben als dieser Film Dear Future Children von Franz Böhm. Vielen Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine Mutter sagt, das Judentum ist eine Krankheit.
Nee, ich meine...
Das ist ein Mädchen, die an Oma angelehnt ist. Und du spielst aktiv diese Menschen nach.
Vor ihnen stehen ein Jude und ein Deutscher.
Schlimm, oder?
Ja, wir machen das zusammen.
Und die Grundmotivation im Spiel ist, den Bruder zu beschützen.
Dass Rina, meine Mutter, ihren Bruder nicht schützen konnte, das hat ihr Leben wirklich ruiniert.
Endlich Tacheles. Dieser Film erzählt die Geschichte von Yair, ein junger Berliner, der aus Israel stammt und wir haben es gerade gehört, der sich überlegt, wie könnte ich die Geschichte meiner Familie erzählen? Ist es möglich, sowas im Computerspiel zu machen? Welche Formen der Erinnerung sind überhaupt heute noch möglich? Und wie wirkt das Geschehene nach bis in die dritte Generation? All das wird in diesem Film erzählt. Ein ganz erstaunlicher Film. Wir haben schon einen kleinen Ausschnitt gehört aus dem Film Endlich Tacheles, der jetzt also auch im Kino zu sehen ist. Ein Film, wo ich das Thema schon angedeutet habe, also die Schatten der Shoah, die weiterwirken bis in die dritte Generation. Und trotzdem will ich auch gleich am Anfang sagen, ein Film, der trotz der schrecklichen Dinge, die da passieren, ja auch sehr unterhaltsam ist, sehr lebendig ist, sehr jung ist, weil es auch ein junger Protagonist ist, um den es da geht, nämlich Jade, den ich erstmal ganz herzlich grüße. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Ja, freut mich, dass ich da bin.
Und ich habe wirklich so ein Gefühl, dich schon wirklich jetzt sehr gut zu kennen durch diesen Film, der dir sehr nahe kommt. Der erzählt nicht nur von dir, sondern auch von deiner Familiengeschichte, von der Vergangenheit, dank der beiden Dokumentarfilmregisseurinnen, die ich ganz herzlich grüße, Jana Mattes und Andrea Schramm sind hier. Hallo, hallo.
Ja, hallo, Knut. Ja.
Und ich habe ja schon angedeutet, es geht durchaus darum, die eigene Vergangenheit auch aufzuarbeiten. Du bist Webdesigner, also Game Designer und bist jetzt fast fertig mit dem Studium auch.
Richtig, genau, in einem Monat.
Einen Monat hast du es geschafft. Wir erleben es im Film, dass es wirklich ein großer Traum ist, diesen Beruf zu machen. Und wir erleben auch, vielleicht fangen wir damit auch gleich mal an, was du für einen Plan hast. Du willst was machen, zusammen mit Freunden, Freundin, nämlich eine Geschichte erzählen, Shoah als Gott schlief, über die eigene Familiengeschichte. Vielleicht kannst du erst mal sagen, wie die Idee überhaupt entstanden ist, sowas auch in einem Computerspiel zu erzählen, weil ich sage es gleich am Anfang, ganz abwegig finde ich das nicht, zu überlegen, wie kann man heute so eine Geschichte erzählen. Die Grundidee ist dann sicherlich zu diskutieren.
Also die Idee war die, dass ich in meiner Familie wurde über das Thema nicht viel gesprochen. Also zumindest mein Vater hat am Anfang nicht viel damit gesprochen, weil er mich und meinen Bruder so ein bisschen davon fernhalten und schützen wollte. Und ich habe halt für meinen Geschmack halt gedacht, ich möchte gerne eine neue Form finden, das Thema aufzuarbeiten, so ein bisschen interaktiver mit den Klischees brechen, zum Beispiel auch die Täter-Opfer vielleicht so zu vertauschen, was man halt auch die ursprüngliche Idee war, ein anderes Licht auf die ganze Sache zu bringen. Und weil ich generell, wie viele Leute in meiner Generation, mit Computerspielen aufgewachsen bin, war ich der festen Überzeugung, dass das ein gutes Medium dafür wäre, weil man diese Partizipation in dem ganzen Medium natürlich noch mal ein bisschen mehr hat als im Film oder in ähnlichen
oder ein Buch oder so, nicht?
Oder natürlich Buch.
Dabei dann. Und es basiert eben diese Idee auf dem Schicksal deiner Großmutter, die in Israel lebt, die als Kind den Holocaust überlebt hat, in Krakau, also im besetzten Polen damals. Und da fährst du auch hin, wir sind also auch dabei, wir erleben, wie du recherchierst. Und dieser Prozess der Recherche verändert dann sehr viel. Das macht ja diesen Film so spannend. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ab wann seid ihr denn beide da eingestiegen? Also gab es auch sowas wie eine Nachinszenierung? Manchmal dachte ich so, es muss irgendwie auch Reenactment sein, weil ihr seid so unmittelbar dabei in all diesen Phasen. Wie war das?
Ja, also es war alles echt. Wir haben ja kennengelernt, weil er ein Praktikum bei uns in der Filmproduktion gemacht hat. Mhm. Das heißt, wir kannten uns schon sehr gut und auch schon vorher. Und wir haben dann irgendwann zu dritt beim Essen gedacht, ach, es ist eigentlich Jahres Geschichte, die erzählt werden müsste, weil wir die so spannend fanden. Und dann haben wir relativ schnell angefangen auch zu drehen und hatten dann eine Stoffentwicklung und hatten auch ein bisschen Geld. Und dann hatten wir erstmal kein Geld mehr, haben erstmal aufgehört zu drehen und waren uns so vertraut durch die gemeinsame Arbeit und auch durch die lange Zeit, die wir ohne Kamera zusammen waren, ne, dass dass dann einfach viele Sachen vor der Kamera passiert sind.
Also ihr habt das schön erklärt, woran das liegt. Das habe ich mich wirklich die ganze Zeit gefragt, wie das überhaupt so gehen kann. Und Jana, in diesem Film seid ihr ja unmittelbar immer dabei. Ihr greift einmal auch nur ein mit einer direkten Frage, was ich auch gut verstehen kann. Wie kam euch das vor? Ich sage es auch ganz ehrlich, als jemand, der aus einer ganz anderen Generation kommt, finde ich auch, wir brauchen andere Formen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, gerade bei den Anfangsdebatten mit deinem Freund damals, also dem Kollegen, den Deutschen, dachte ich oft, kann man das überhaupt machen? Geht das? Also ein so schreckliches Geschehen in so einer Form als Spiel verarbeiten. Wie ging es euch damit?
Also uns ging das im Prinzip genauso. Wir haben gedacht, was für eine naive, provozierende Idee. Aber wenn natürlich jemand so eine Idee hat, dann kann es nur ein Jude sein. Und wir fanden es auch reizvoll, dabei zu begleiten, weil die Frage, die er sich stellt, was habe ich überhaupt noch damit zu tun? Ne? Warum soll ich für was leiden, was meine Großeltern oder meine Eltern erlebt haben? Die stellen sich ja viele, ne? Also viele sagen ja auch, lass uns mal einen Punkt hinter diese ganzen Sache setzen und haben wir nicht schon genug gedacht? Und und das hat uns sehr gereizt, auch diese Idee mit dem Computerspiel. Und wir haben uns natürlich auch gedacht, dass Jan eine Entwicklung nehmen wird. Weil wir wussten, er muss, wenn er das machen will, recherchieren, er muss seine Oma besuchen, er muss viele Dinge erfahren. Er wird auch seinen Vater zur Rede stellen. Also der Vater wird darüber reden irgendwann. Und das wird verändern. Ja. Und wo es genau hinführt, das weiß man natürlich am Anfang nicht. Aber wir hatten schon eine starke Ahnung, dadurch, dass wir ja so gut kannten, dass er sich entwickeln wird.
Ja, es ist also über dich jetzt wieder viel gesprochen worden, aber es ist ja so, in diesem Film bist du eben der Mittelpunkt. Und wie bist du auch rangegangen? Also was hat sich dann auch verändert? Wir sind ja dabei bei den Recherchen, es ist teilweise wirklich sehr erschütternd, was dann rauskommt. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer als das, was als Familienlegende da war. Also wie war für dich auch so diese persönliche Erfahrung, noch dazu von der Kamera so eine Erfahrung zu machen?
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Mhm. Also erstmal, dass ich von der Kamera begleitet wurde, hat mich in keinem Moment gestört, sogar im Gegenteil. Ich meine, ich habe ja da auch mit ihnen zusammen gemacht und mitentwickelt. Und deswegen war das ja auch für mich kein Problem. Und irgendwann habe ich sogar die Kamera nicht mehr mitgekriegt. Mhm. Das war ganz, ganz krass. Ich finde, die Idee entwickelte sich von einer provokanten Idee zu einer ernsthaften Idee. Und zwar am Anfang war ja die Idee, sozusagen den Juden eine neue Rolle zu geben, zum Beispiel Partisanen oder Leute, die sich wehren und zum Beispiel bei den Deutschen, / Nazis, da sozusagen diesen Bösewicht dreidimensional zu beleuchten. Mhm. Das war die Idee. Und das hat sich halt immer mit der Familiengeschichte, die ich mehr und mehr aufgedeckt habe und auch zum Dank von Jan und Andrea auch und anderen Leuten, die da mitgemacht haben, hat sich das halt immer mehr dahin entwickelt, dass ich verstanden habe, dass das, was da mir erzählt oder nicht erzählt wurde, bei weitem schrecklicher ist als das, was ich mir eigentlich vorstellen konnte. Und das hat für mich ein Gefühl von Ehrfurcht und auch von Demut der Geschichte gegenüber erzeugt. Und ich hatte dann noch irgendwann das Gefühl, dass wenn ich schon ein Spiel mache, und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ein Spiel darüber gemacht werden muss sogar, dass aber die Wahrheit erzählt werden muss. Mhm. Weil wir haben das Problem, dass, und das war auch eine Kritik, die ich immer hatte, die ich auch in anderen Formaten auch mal gesagt habe, ich lerne Zahlen, Fakten, objektive Wahrheiten so darüber, aber ich verstehe, ich kann nicht nachvollziehen. Wir hatten jetzt zum Beispiel so ein Tacheles Talk, so ein neues Projekt, was wir zusammen machen, und da hatten wir eine Frau auf der Couch und ich habe sie halt gefragt, so, ja, behandelt ihr das Thema in der Schule? Und die hat gesagt, ja, gut, und wie ist das für dich? Ja, das ist für mich so, ich lerne das für einen Test und dann war's das. Okay, krass. Genau das Gleiche, was ich auch für eine Erfahrung gemacht habe. Da habe ich sie halt gefragt, ja, was könnte man denn machen, damit du damit mehr zu tun hast? Ja, dann hat sie was gesagt, zum Beispiel, dass wenn man in den Gaskammern ist, die Schreie hören kann von den Leuten. Ist jetzt erstmal krass, aber was ich halt daraus verstanden habe, ist dieses Nachvollziehen, dieses Nacherleben, dieses emotionalen Zugang dazu zu haben. Und das so auch auf einer Gefühlsebene zu verstehen. Und ich glaube, das hat sich in dem Film immer mehr dahin entwickelt, dass ich verstanden habe, eine Provokation wird dem Spiel und der Wahrheit nicht gerecht, sondern die Wahrheit muss erzählt werden, genauso um einfach nachzuvollziehen, emotional nachzuvollziehen, was da überhaupt passiert ist, sowohl auf der jüdischen Seite, ob Polen, Deutschland, Frankreich, wo auch immer, als auch auf der deutschen Seite.
Was du gerade beschrieben hast, übrigens trifft absolut auch auf den Film selber zu, weil genau der Film ja dazu beiträgt, emotional zu verstehen, was da passiert ist, indem man deinen Weg versteht, aber auch deine Großmutter, deinen Vater. Also ich finde, genau dieser Weg ist der richtige, mit Menschen zu reden, solange man das übrigens noch kann. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns zu Gast sind die Schöpferin des Films Endlich Tacheles, der jetzt im Kino zu sehen ist. Ja, also als Protagonist, und Jana Mattes und Andrea Schramm, die diese Reise begleitet haben. Und die Frage auch an euch, also wie habt ihr es empfunden? Es sind teilweise sehr intime Augenblicke. Es sind Augenblicke, wo Menschen auch weinen, betroffen sind, wenn sie die ganze Wahrheit erfahren. Auch ja, ist natürlich tief betroffen von dem, was da passiert. Und es sind auch sehr persönliche Konflikte, die da ausgetragen werden, auch mit den Freunden, Freundinnen. Also man ist dabei bei so einer Lebensreise und man nimmt teil und das betrifft einen dann schon auch, glaube ich, sehr direkt. Wie war das bei euch?
Also wir haben zum Beispiel auch unsere Geschichte hinterfragt, ne? Als Nachfahren der Täter. Und ich habe dann auch angefangen zu recherchieren, was mein Großvater gemacht hat, ne? Und wir haben dann sogar festgestellt, der hätte Jas Großvater begegnet sein können, ne? Weil er als Wehrmachtssoldat in Dachau abgestellt war für ein paar Wochen. Und dann sozusagen das zu reflektieren, dass wir dann über 70 Jahre später zusammen einen Film machen, wo unsere Großväter an verschiedenen Seiten des Zauns standen. Also das hat uns schon dann auch diese Ereignisse in Krakau, also mich hat es mit einer unheimlichen emotionalen Wucht erfasst, die Geschichte.
Ja, und viel was bei dir.
Ja, also ging mir genauso. Also wir haben uns wirklich auch mit unseren eigenen Familien auseinandergesetzt, zum ersten Mal vielleicht auch so richtig. Und dann haben wir uns auch gefragt, warum eigentlich erst jetzt, ne? Warum haben wir nicht unsere Großeltern, als sie noch lebten, bestimmte Dinge gefragt, ne? Ja, vielleicht, wir dachten, weil wir sind ja aus dem Osten, wir stehen automatisch auf der richtigen Seite und wir waren sowieso Antifaschisten und ja.
Wir haben es uns da manchmal etwas leicht gemacht. So,
die ja, Nazis genau, sind alle
Westen,
genau.
Uns geht das gar nichts an.
Und es ist ja auch so, dass es in Deutschland eine sehr umfangreiche Gedenkkultur gibt, ne? Holocaust und so weiter. Jeder geht ins KZ in der Schule und so. Aber in den Familien ist das alles überhaupt nicht aufgearbeitet, ne? Individuell, sodass ganz viele Leute privat für sich das Gefühl haben, ja, meine Vorfahren, die haben bestimmt eine positive Rolle gespielt, haben Juden vielleicht geholfen oder so. Und das ist in Wirklichkeit nicht so. Das ist so ein kollektiver Selbstbetrug. Ne? Ja.
Also dieses kollektive Schweigen, von dem du sprichst, das gilt aber eben auch für die Opferseite, um das mal so einfach zu sagen. Und das ist auch in eurer Familie, ja, das ist ein wichtiger Punkt dieses übrigens sehr komplexen Films. Wir merken, es gibt so viele Themen, wie man da reden könnte. Ein ganz wichtiger Punkt, deine Großmutter hat kaum gesprochen, dein Vater, der tief davon betroffen ist, das versteht man plötzlich im Verlauf des Films, öffnet sich ja erst durch die Arbeit vielleicht sogar an diesem Film. Also es gibt da Szenen, wo ich dachte, es hat euch auf eine neue Ebene vielleicht dann doch zusammengebracht und ein neues Verständnis geschaffen. Wie war das?
Auch wieder so viele Fragen.
Ja, die letzte vor allem.
Die letzte Frage. Das Ding ist halt, dass mein Vater, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, mir erzählt hat, dass sozusagen er fordert, das uns in einem späteren Alter zu erzählen. Also wenn wir, weiß ich nicht, Mitte 30, 40 sind oder so. Weil er wollte sozusagen nicht, dass wir so traumatisiert werden, wie er das war. Witzigerweise haben wir in dem Film auch gesehen, dass es eigentlich auch nur Gutes getan hat im Nachhinein. Und was es halt auch gemacht hat, es hat so verschiedene Familienkonflikte geklärt. So, dass man halt auch eher wusste, woran man ist und verstanden hat. Und ich konnte auch teilweise meine Großeltern einfach besser verstehen. Nicht nur meine Oma zum Beispiel, auf die sich der Film ja fokussiert, auf die Geschichte von ihr, sondern auch zum Beispiel meine Opa oder mein Großvater, der verstorben ist, oder meine Großmutter, die auch ebenfalls mütterlicherseits auch verstorben ist. Und das so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wie sie gehandelt haben. Ne? Ich erinnere mich noch an eine Szene, die jetzt mit der Geschichte zum Beispiel jetzt nicht drin vorkam, und zwar das war mit meinem Opa, dass sogar meine Mutter nicht wirklich wusste, was passiert ist, hat mit ihr auch nicht darüber geredet, und der hat es geschafft, 36 zu fliehen. Ne? Und sogar der war betroffen, was der auch einmal ja vor der Kamera, erinnert euch noch, erzählt hat. Ne?
Also, ja, und Jas Vater war letztlich der größte Unterstützer, ne? Und obwohl er am Anfang gar nicht mitmachen wollte, weil er ja eigentlich beschützen wollte. Ne? Und er hat dann auch dem nur zugestimmt, indem er gefordert hat, ja, braucht einen Psychotherapeuten an seiner Seite.
Wo wir auch begleitet. Dabei sind bei den Sitzungen zum Teil übrigens. Also es ist schon wirklich ein sehr intimer Film. Und ich empfand die ganze Zeit über, ich finde, der Film drückt das auch aus, dass aber auch das Schweigen traumatisiert. Also das ist ja trotzdem anwesend in der Familie. Also das Nicht-Ausgesprochene ist Teil der Familiengeschichte und verändert und beeinflusst das Leben. Ist das auch Teil eurer Geschichte?
Also am Anfang, als wir ja kennenlernten, da war es ja so, dass er eigentlich, wollte er die ganze Zeit unbeschwert sein und er wollte so leben wie alle seine Freunde. Aber er hat gemerkt, er kann es nicht. Irgendwas ist da, irgendwas, er hat es ja mal so als dunklen Mantel beschrieben, der auf seinen Schultern liegt und den ihn irgendjemand anders umgehängt hat. Und genau so war es auch. Und er hat irgendwie gespürt, einerseits hat er Angst davor, aber um sozusagen richtig durchstarten zu können in sein Leben, muss er das erst rausfinden, was ist das, ne? Und ja, das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum du so viel Bock auf den Film hattest, oder?
Auf jeden Fall, natürlich. ich glaube, da hat sich noch eine andere Sache reingespielt. Ich war halt, wie alt, 20?
21.
21. Ja, so auch ein bisschen so, jetzt wird ein Film über mich gemacht. Oh, ich bin berühmt.
Klar. Bist du jetzt auch.
Ein bisschen zumindest. Aber sie, also die Regisseurinnen, mehr.
Also ihr drei habt ja diesen Film zusammen gemacht und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dabei zu sein, bei so einer Lebensreise dabei zu sein, wie Erkenntnisse reifen und wie du jetzt, da bin ich sehr gespannt dann übrigens drauf, auf einer neuen Ebene natürlich an diesem Thema dranbleibst und mit diesen neuen Erfahrungen dann vielleicht auch was machen kannst damit. Das wäre das Wichtigste, das kreativ umzusetzen.
Da wäre auch für mich ganz wichtig, bevor da auch wirklich zu sagen, dass ich an dem Konzept arbeite. Mhm. Und ich suche aber immer noch Leute, die Lust hätten, mit mir das zu machen. Okay. Und auch Leute, die so Bock haben, in das Thema einzutauchen. Also da bin ich immer noch auf der Suche, weil das neue Konzept braucht neue Leute.
Jetzt haben wir aber erstmal den Film, da lernt man dich kennen, da lernt man die Geschichte kennen. Bedanke mich ganz herzlich. Ihr seid im nächsten Thalia, habt ihr das noch im Kopf? Wann war das?
Nächsten Dienstag.
Am nächsten Dienstag seid ihr im Babylon, im Thalia hier in Babelsberg, gleich um die Ecke mehr oder weniger. Und es gibt weitere Termine, kann man sich im Netz genau raussuchen. Man kann aber vor allem den Film im Kino sehen. Und das ist das Allerwichtigste. Endlich Tacheles mit Jahr und über Jahr. Ein Film von Jana Mattes und Andrea Schramm. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Danke.
Dankeschön.
Ja, danke dir auch.
Die südkoreanische Serie Squid Game ist wirklich der Überraschungshit auf Netflix. Auch in Deutschland die meistgesehene Serie des Online-Portals. Wir wollen diese Erfolgsmeldungen jetzt zum Anlass nehmen und uns etwas mehr beschäftigen mit dem südkoreanischen Serienboom. Denn das ist ja international auch ein Phänomen. Beginnen wir aber eben mit Squid Game und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Lewicke, die schon oft in Korea war. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Anke, es handelt sich ja hier, also bei Squid Game, um ein südkoreanisches Kinderspiel. Originaltitel ist ja das Tintenfischspiel, eine Art Mischung aus Brennball und Völkerball. Hier sind allerdings erwachsene Menschen am Start und ich glaube, wir spoilern nichts, wenn wir verraten, dass die Regeln bei diesem Spiel, vorsichtig ausgedrückt, verschärft wurden.
Nee, das geht nämlich schon direkt in der ersten Folge los. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einem Auto sozusagen betäubt und dann werden sie in eine Art Militärlager gebracht. Und als sie wieder aufwachen, haben sie alle dieselben Trainingsanzüge an. Das ist alles sehr steril ausgestattet. Sie werden bewacht von Männern mit Maske und Knarre. Aber wir erfahren auch, dass sie sich alle freiwillig gemeldet haben. Sie sind alle sehr verschuldet und auf den Sieger wartet eben ein großes Preisgeld. Und dann geht das erste Spiel los, großes Spielfeld. Am Ende steht so eine Roboterpuppe im Dirndl und die sagt dann immer, grünes Licht, rotes Licht, dreht sich um. Und wenn sie sich umgedreht hat, musst du stillstehen. Und wer nicht stillsteht, wird disqualifiziert. Und das meint in diesem Fall, es wird mit scharfer Munition geschossen. Also na, das Aus ist ein Aus für immer. Und das Interessante ist jetzt, durch das Serienformat gibt es natürlich genug Zeit, die Spielerinnen und Spieler mit so kleinen Geschichten auszustatten. Und dadurch entsteht so ein Querschnitt der südkoreanischen Gesellschaft.
Anke, jetzt vermute ich mal, dass dieser Riesenerfolg der Serie vielleicht auch was damit zu tun hat, dass Parasite aus Korea den Oscar bekommen hat. Das ist ja ein internationaler Riesenerfolg, war auch die Goldene Palme in Cannes. Also, dass dieser Film vielleicht so die Tür aufgestoßen hat für das südkoreanische Kino insgesamt.
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Und es gibt ja auch schon so kleine Gewohnheitsmomente. Also nimmt man jetzt Parasite und auch die anderen Filme von Bong Joon-ho, da gibt es ja nie den klassischen Helden. Das sind ja eher so verdödelte Helden, ein bisschen trottelig, so ist es hier auch. Hier ist es die Nummer 456. Das ist ein Spieler, der alles verwettet hat, der geschieden ist, der wieder bei seiner Mutter lebt, der kein Geld hat, um seiner Tochter etwas zu kaufen zum Geburtstag. Und wir lernen nur so Leute kennen. Also da ist eine Nordkoreanerin, die braucht jetzt einfach noch mal Geld, damit sie auch den Eltern die Flucht finanzieren kann. Dann ist da ein reicher Aktionär, ein Pakistani, der eingewandert ist, der auch total blank ist. Also diese Figuren sind alle wie bei Parasite auch in einer Realität verankert. Und dadurch kann dann diese Serie eben auch so abheben. Und dann wird sie eben auch, wie alles, wie überhaupt das südkoreanische Kino, ziemlich exzessiv und brutal.
Ja, also ich habe auch jetzt mal angefangen zu schauen zu Hause und muss ja auch sagen, ich war fasziniert, aber ich war auch total geschockt. Also es ist extrem brutal, auch in dieser Heftigkeit, wie es dann erzählt wird. Ich finde, das ist schon wirklich eine sehr, sehr heftige Serie und vermute übrigens auch, dass insgesamt neben natürlich Parasite, hast du genannt, als Türöffner, auch so dieser ganze Boom von südkoreanischer Popkultur vielleicht etwas mit diesem Erfolg zu tun hat. Also denken wir auch an K-Pop. Vielleicht hängt das alles zusammen.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die K-Pop-Kids sind ja mittlerweile auch ein bisschen älter geworden und gucken jetzt höchstwahrscheinlich auch die Serien. Und wenn man sich so umhört, Südkorea boomt doch sowieso. Also so von Freunden, die Kinder von mir wollen jetzt das Ausland ja in Südkorea machen. Mhm. Es gibt K-Pop-Läden auf der Kantstraße, habe ich letztens entdeckt. Überall gibt es mehr südkoreanische Restaurants für fehlt nur noch, dass Soju, das Nationalgetränk, hier auch zum Modegetränk wird. Und ich finde das schon ganz interessant. Diese K-Pop-Welle ging ja Anfang der 1990er Jahre los, als eben Südkorea so in Asien einen ziemlich schlechten Ruf hatte. Man wollte sozusagen den Ruf verbessern und hat dann eben auf einmal in der Mode, in der Musik den Ton angegeben. Und damals waren es noch so Seifenopern und jetzt sind es eben immer mehr Serien. Und in Asien sind auch sehr beliebt einfach die Historienserien, weil Südkorea ist ja immer überrannt worden von den anderen Nationen. Und da kann man so noch relativ ideologiefrei so Historienfilme drehen, was die Chinesen und die Japaner nun nicht können. Und deshalb guckt man lieber die südkoreanischen Mammut-Historienserien.
Anke, dann sag uns zum Schluss bitte, ob du selbst ein Fan bist von Squid Game und überhaupt von südkoreanischen Serien, denn du kennst ja da einiges.
Also ich mag das Durchgedrehte, Durchgeknallte schon sehr gerne. Manchmal ist es mir dann aber doch auch zu viel Blut, auch bei Squid Game, das kann ich nicht anders sagen. Aber dann finde ich es immer wieder so toll, wie so mittendrin wieder Zeit für Pathos ist, für die großen Gefühle, für Freundschaften. Und man sieht so viele Männer immer in Großaufnahme weinen, das hat dann auch schon was.
Anke, ganz herzlichen Dank. Wir sprachen also über Squid Game und überhaupt über diesen Boom der südkoreanischen Popkultur. Seit Anfang Oktober läuft die große Abbas-Kiarostami-Retrospektive im Kino Arsenal am Potsdamer Platz. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Abbas-Kiarostami, der 2016 verstorben ist, ist der bedeutendste Vertreter des modernen Kinos im Iran. Regisseure wie Quentin Tarantino, Martin Scorsese oder Jean-Luc Godard verbeugen sich vor ihm. Und auch Anke Lewicke verbeugt sich vor ihm, denn sie hat diese Reihe kuratiert. Anke, du kennst dich ja wirklich gut aus mit dem iranischen Kino. Du warst die Delegierte der Berlinale für das iranische Kino, bist du also zu den Zeiten von Dieter Kosslick oft hingefahren. Einmal im Jahr warst du in Teheran, um die Filme auszuwählen oder vorauszuwählen, Anke. Und da liegt natürlich die Frage nahe, ob du Abbas Kiarostami während deiner Reisen auch mal getroffen hast.
Ja, tatsächlich. Also insofern habe ich ihn eigentlich immer getroffen, weil wenn ich Taxi gefahren bin, was man da ja muss, und da steht man auch immer im Stau und erzählt hat, was man macht, dann fiel eben direkt immer der Name Abbas Kiarostami. Und auch bei den ganzen jungen Regisseurinnen und Regisseure, die ich getroffen habe, war Abbas Kiarostami immer eine feste Bezugsgröße. Aber tatsächlich habe ich ihn dann einmal getroffen und das war 2015. Da hatten wir dann, ja, kommt doch in meinem Büro in der Stadt vorbei. Und dann waren wir da in einer Sackgasse, wussten nicht, wo wir klingeln sollten. Dann haben wir noch mal angerufen und dann öffnete sich so ein garagenähnliches Tor, wie so Sesam, öffne dich. Und dann saß da Kiarostami in einem sehr karg eingerichteten Büro und er war nicht so redewillig, aber dafür sehr zeigwillig, weil er hat ja auch viel fotografiert, er hat ganz viele Fotografien gezeigt und auch Ausschnitte aus seinem letzten Film 24 Frames. Da tritt der Fotograf Kiarostami mit dem Filmemacher Kiarostami in einen Dialog. Und diese Reihe, die wir da kuratiert haben, die soll ja sozusagen den Künstler Kiarostami in all seinen Facetten abdecken, eben auch den Fotografen.
Anke, was bedeutet das jetzt für die Filme, die noch anstehen? Also die Reihe hat ja schon begonnen, läuft schon eine Weile. Was steht da jetzt noch an?
Also 24 Frames, über den ich gerade geredet habe, den kann man am 31. Oktober sogar auch noch mal sehen. Und zwar mit einer Videoeinführung von Asra Fahadi, weil wir haben bekannte Filmemacher immer gefragt, ob sie nicht so kleine Videobotschaften schicken könnten. Was noch steht ist, zum Beispiel kann man morgen den Film Five sehen. Das ist eher ein Experimentalfilm. Momentaufnahmen, sehr kontemplative vom Kaspischen Meer. Und danach kann man dann wiederum einen Film sehen, der heißt 76 Minuten mit Abbas Kiarostami. Und da erlebt man ihn bei der Arbeit. Und Kiarostami hat ja immer über den Umweg der Fiktion die Wirklichkeit auf den Punkt gebracht. Und das kann man da ganz schön sehen, weil in dem Film Five gibt es eine Episode mit Enten. Und dann sieht man ihn dann auf einmal mit seinen Männern vor einem Haufen Sand in der Wohnung sitzen und sie hauen auf dem Sand, um das Gequatsche der Enten danach zu machen. Also so schön hast du Enten noch nie eben watscheln gehört und das ist dann einfach alles gemacht, aber es ist trotzdem, ja, noch wahrhaftiger alles. Also auch so kann man Kiarostami dann erleben, wie er einfach die Wirklichkeit noch schöner, wahrhaftiger und glaubwürdiger gemacht hat.
Anke, jetzt haben wir noch die große Freude für heute Abend, 2x2 Freikarten zu vergeben für die 19-Uhr-Vorstellung. Was steht da auf dem Programm?
Ja, das sind zwei seiner mittellangen Filme aus den 70er Jahren, The Traveler und Wedding Suit. Und ich kann nur sagen, aus der Perspektive von Kindern kann das Leben zum Actionfilm, zum Thriller, zum Melodram und zum Roadmovie werden. Und das ist ganz toll, wie Kiarostami das macht. Also das sind Geschichten, die viel über Teheran, über den Alltag erzählen und gleichzeitig sind sie so mit einer unglaublichen Spannung inszeniert, dass du wirklich ganz aufgeregt im Kinosessel hin und her rutscht.
Zwei mittellange Filme von Abbas Kiarostami heute um 19 Uhr im Kino Arsenal im Rahmen der großen Retrospektive für diesen bedeutenden iranischen Filmemacher unter 0331 70 99 111 haben wir auch Freikarten für Sie. Jetzt anrufen 0331 70 99 111. Dir lieben Dank. Vielen Dank, liebe Anke.
Tschüss.
Mach's gut. Und natürlich noch viel Erfolg für deine Retrospektive im Arsenal. Und wir sind jetzt auch fertig. Dies war zur Vormittags unser Filmmagazin hier auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.